Willkommen bei Hör mal Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer Dortmund. Bei uns steht das Handwerk mit seinen Macherinnen und Machern im Mittelpunkt. Wir reden keinen Stuss, sondern Klartext. Viel Spaß beim Zuhören.
Tag Leute, mein Name ist Lina und ich habe heute Tim Schröder hier. Hi Tim.
Hi Lina, grüß dich.
Tim sitzt nämlich gerade woanders. Ich starre nämlich gerade auf einen Bildschirm. Tim, wo sitzt du denn jetzt gerade?
Ja, ich sitze in der Nähe von Würzburg in dem schönen Iphofen, umgeben von Weinbergen und genau.
Ja, also wie ihr hört, eine ganz besondere Folge. Wir sind ganz gespannt und Tim ist Schreiner. Tim hat also ganz, ganz viel mit Holz zu tun. Aber was genau und wie sein Arbeitsalltag aussieht, das besprechen wir gleich. Denn wir haben wie immer ein kleines Spiel parat und das ist Dat bin ich. 5 Fragen. Tim, wir wollen einfach so ein bisschen wissen, wer du denn eigentlich bist. Bock drauf?
Richtig Bock drauf.
Okay, also wir starten. Erste Frage. Ich habe es gerade schon verraten. Tim, was machst du eigentlich?
Ja, ich bin Schreinermeister und Betriebswirt und habe hier mit einem Kollegen zusammen unsere eigene Schreinerei und genau.
Wie lange bist du schon auf der Maloche?
Selbstständig gemacht 2018 und davor mein Betriebswirt, dann davor mein Meister und davor mal meine Ausbildung und zwischenzeitlich mal kurz gearbeitet und ich glaube tatsächlich seit im Handwerk selbst, ich glaube so 2012, 2013 genau.
Was liebst du an deinem Job?
Dass wir Ergebnisse am Ende des Tages erzielen, also einfach Output liefern und dass wir wahnsinnig kreativ sein können, uns ausleben können und natürlich auch mit den Händen arbeiten und einfach am Ende des Tages was sehen, was wir erschaffen haben.
Was war das Krasseste, was du in deinem Job gemacht hast?
Boah, da gibt's einiges, was immer wieder krass ist, beziehungsweise auch ein bisschen Grenzerfahrung, aber unterm Strich wahnsinnig Spaß macht, ist, wenn Projekte nicht ganz so klappen, wie sie klappen sollten, beziehungsweise man muss fertig werden und man kommt dann so an eine 24-Stunden-Arbeitsgrenze dran und man schafft dann fast die 24 Stunden durch. Und irgendwie ist das in dem Moment spannend, aber irgendwie macht's dann auch wieder Bock. Und genau, also ich glaube, so 24 Stunden durcharbeiten, das sind so die krassesten Erfahrungen, genau.
Boah, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil da habe ich ein paar Fragen zu. Letzte Frage. Was ist das bescheuertste Vorurteil gegenüber Handwerkern?
Das bescheuertste ist, dass wir alle nur rauchen, alle Cola trinken, alle Bildzeitung lesen und klassisch mittags nur ein Schüsselbrötchen essen. Das kann ich widersprechen, das ist nicht so, sondern wir machen auch alle Sport, wir ernähren uns auch alle gesund und haben auch Bock auf einen Lifestyle, der uns über das Handwerk und im Alter halt mal irgendwie gesund halten lässt.
Okay, da muss ich jetzt nachhaken. Was für ein Brötchen?
Schnitzelbrötchen.
Ach so, ich dachte, okay, ihr habt ein anderes Wort für Mettbrötchen, was wir hier im Ruhrpott haben.
Nee. Oder bei uns Leberkäsebrötle, bei uns in Bayern, genau.
Ah, okay. Gut, das bin ich. Wir haben jetzt so einen kleinen Einblick gekriegt, wer du denn eigentlich bist. Wir steigen auch direkt ein. Tim, wie erwähnt, du bist Schreiner. Genau genommen bist du auch Meister in diesem Bereich und Betriebswirt. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du überhaupt eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht hast?
Ja, ich glaube, die Grundidee fürs Handwerk oder für die Begeisterung, was mit den Händen zu arbeiten, ist tatsächlich von meinem Onkel gestartet. Früher im Keller als kleiner Bub mit 8, 9, 10 haben wir Modellbau gemacht und es hat Spaß gemacht, mit einer Laubsäge Sachen auszusägen. Und ja, wie bei so vielen kam dann irgendwann in der 8., 9. Klasse ein Betriebspraktikum dazu und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das beim Schreiner. Ja, am Anfang, was machst du beim Schreiner? Ja, klar, irgendwie wahrscheinlich den ganzen Tag nur kehren und irgendwelches Zeug hinterherräumen. Aber irgendwie hat es mich dann nicht abgehalten und dann habe ich mich beworben. Und ja, der Ausbildungs- bzw. der Betrieb, wo ich dann mein Praktikum gemacht habe, hat mich anschließend an allen Ferienjobs dann beschäftigt und habe ich auch angefangen, meine Ausbildung drin zu machen. Und genau, das war eigentlich so der Weg zum Handwerk. Und ich hatte damals einen super tollen Chef in dem Praktikum. Und ich glaube, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, wäre ich heute wahrscheinlich auch nicht hier, wo ich sitzen würde, genau.
Er macht also viel aus, ne? Was im Arbeitsumfeld man halt auch ist. Ne?
Auf alle Fälle, ja.
Wie kam es dazu? Da hast du direkt danach auch den Meister gemacht? Beziehungsweise warum hast du den Meister überhaupt gemacht?
Genau, ich habe eine relativ holperige Ausbildung. Also ich habe angefangen in Wiesbaden mit Teil 1, sage ich, oder mit dem ersten Lehrjahr und bin dann mit 2 Betrieben bei Insolvenz gelaufen. Und anschließend bin ich dann ins schöne Bayern, in die Nähe von München, an den Tegernsee gewechselt und habe da meine Ausbildung weitergemacht. Und irgendwie habe ich auch da nie so richtig Fuß fassen können, war dann auch viel umgezogen mit der Werkstatt, viel auf und ab. Mir war immer wichtig, in kleinen Betrieben zu arbeiten, aber kleine Betriebe heißen natürlich auch, ich sag mal, viel Berg- und Talfahrt. Und irgendwie habe ich dann gedacht gehabt, nee, ich muss mal hier raus, ich will was anderes machen, ich will studieren. Und fürs Studium, weil ich halt nur einen Realschulabschluss habe, brauchst du ja, sag ich mal, auf dem zweiten Bildungsweg einen Meister. Und das war so ein bisschen der Aufhänger, wo ich gesagt habe, hey, ich mache einen Meister, ich gehe auf die Meisterschule und habe aus diesem Grunde, weil ich halt eigentlich gezielt aus dem Handwerk weg wollte, nur eine sehr, sehr kurze Zeit im Handwerk gearbeitet. Also ich glaube, so ein halbes, dreiviertel Jahr war ich ausgelernt und dann ging auch schon wieder die Meisterschule los, genau.
Okay, was wolltest du studieren, wenn du sagst, du hattest eigentlich das Ziel zu studieren?
Also es ist von Holztechnik bis hin zur Innenarchitektur oder Architekt wäre da tatsächlich Verschiedenstes dabei gewesen. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, irgendwas in die Richtung Architektur hat mir getaugt, genau.
Okay, das heißt, du hattest eigentlich die Ausbildung angefangen, dann irgendwann das Ziel gehabt, naja, ich mache jetzt den Meister und will dann irgendwann studieren.
Genau.
Warum ist es dann anders gekommen?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein grundgesellschaftliches Problem. Ich glaube, dass man einfach oft der Meinung ist, dass man im Handwerk kein Geld verdienen kann und dass es halt oft immer heißt, so hey, mach eine Ausbildung, so ein bisschen als Sprungbrett und dann geh weiter ins Studium. Und ich finde, wir haben im Handwerk wahnsinnig viele gute Ausbildungsberufe und man irgendwann habe ich so ein bisschen für mich diesen Leitspruch entwickelt. Ich bin der Meinung, man muss kein Studium haben, um am Ende des Tages Geld verdienen zu müssen. Also man muss nicht unbedingt studieren und das war so ein bisschen der Leitgedanke daran. Und genau, und damals, wie ich auf die Meisterschule gegangen bin, war es tatsächlich das feste Ziel. Deshalb wahrscheinlich auch Teil 1 und Teil 2 so ein bisschen, Teil 3, Teil 4 fängt man bei uns an, also mit dem Ausbilderschein fängt man bei uns an und mit dem Betriebswirtschaftlichen. Und da habe ich auch nicht ganz genauso hingeguckt und habe mich halt so ein bisschen durchgewurschtelt und habe gedacht, naja komm, das nehme ich jetzt und brauche halt und irgendwann studiere ich eh und genau.
Okay, und dann hast du den Meister gemacht und hast dann aber fast unmittelbar danach den Betriebswirt noch dran gehangen.
Ja, genau. Und es war dann so, während der Hälfte vom Meister habe ich mir dann irgendwann gedacht, so, boah, nee, irgendwie so Studium, irgendwie taugt es mir ja doch. Und das, dann gab es so ein bisschen einen Gedankenwechsel und in der Zwischenzeit habe ich auch schon angefangen, ein bisschen das Unternehmen aufzubauen, in dem ich heute sitze. Mhm. Genau. Und dann war irgendwie für mich klar, wenn ich mich selbstständig machen möchte, ist und bleibt einfach das A und das O das Betriebswirtschaftliche, weil ich das einfach halt die letzten Jahre in den Betrieben, wo ich gearbeitet habe, einfach gesehen habe. Ich habe hervorragende Lehrherren gehabt, wahnsinnig gute Handwerker, aber Zahlen und Rechnen, das war schwierig, also ganz, ganz schwierig. Und da habe ich gesagt, nee, es ist wahnsinnig wichtig, ein sauberes Fundament zu haben, auf einem sauberen Boden zu stehen. Und deshalb habe ich gesagt, hey, ich habe auch vielleicht in Teil 3, Teil 4, wie eben schon erwähnt, ein bisschen geschlafen und habe gesagt, nee, ich muss da betriebswirtschaftlich einfach sauberes Fundament haben und der Weg über den Betriebswirt im Handwerk, das kann ich, glaube ich, mir gut vorstellen. Und genau, das war auch am Ende der Grund, warum ich gesagt habe, hey, das mache ich nochmal und ja.
Hast du während der ganzen Zeit, ich meine, es ist schon viel, was du da gelernt hast, gab es dann auch mal irgendwann Zweifel oder wo du sagst, boah, ey, was mache ich hier eigentlich? Gar keine Lust, ich schaff das nicht oder so?
Ja, also so ein Meister ist natürlich auch so eine Geschichte. Was ist ein Meister? Ein Meister, ich gehe auf die Meisterschule, das heißt, ich habe 3 Jahre lang Ausbildung gemacht, habe nicht viel Berufserfahrung und aus meiner Sicht ist es heute auch als Chef in einem Schreinerunternehmen, ist es so, ein Meister ist eigentlich ein Unterschied zwischen Meister und Gesellen, ist nicht unbedingt, dass er eine Meisterschule gemacht hat, sondern schlussendlich einfach die Erfahrung. Und es gab natürlich immer wieder Situationen, wo ich auch gesagt habe, ich sitze eigentlich hier, wahnsinnig frisch ausgelernt, was will ich eigentlich machen, wo will ich hin? Und natürlich wurden Themen auch besprochen, die mir nicht richtig getaugt haben oder wo ich gesagt habe, boah, brauche ich nicht, will ich nicht. Und klar, sicherlich gab es auch mal Zweifel dran. Was mir wahnsinnig gut getan hat, war dann einfach so ein bisschen der Wendepunkt, als ich dann eine Idee hatte, dass ich halt dann später auch zum Unternehmen gegründet habe und einfach ein ziemlich festes Ziel vor Augen hatte. Und auch die Charakterholz GmbH habe ich ja schon am Ende des Betriebswürdes gegründet. Also so, ich sag mal, 3-4 Monate vor dem Ende hatte ich den Notartermin schon, habe da die GmbH gegründet und wusste einfach, was ich wollte und habe so ein bisschen einen Sinn und einen Zweck in der ganzen Lernerei in der Schule gesehen. Und das war natürlich wahnsinnig Motivationsbooster und hat mir geholfen. Aber klar, es gibt Tage, wo man sich frühst da in die Schule quält und denkt so, meine Güte, was mache ich hier eigentlich? Ja.
Mir hat ein kleines Vögelchen gezwitschert, dass du ich muss es nochmal ablesen, damit ich nichts falsch sage, eine Holzstauballergie hast. Wie genau kommt man dann auf die Idee, sein Leben lang sozusagen, ja, cool, ich arbeite einfach die ganze Zeit mit Holz. Oder wusstest du das gar nicht?
Nein, also so richtig wussten tue ich es nicht. Ich habe in der Kindheit einfach oder in der Jugend sehr oft Nasenbluten gehabt und hatte immer so ein bisschen den Verdacht auf Gräser, weil ich halt im früher Radsport gemacht habe und Mountainbiken und habe ich immer gedacht, Gräser, da irgendwie eine Allergie. Ja, und irgendwie haben wir angefangen, mal zu testen und es ist tatsächlich so, dass ich einfach früher auch schon, wenn ich aktiv in der Werkstatt arbeite oder heute auch noch, ich sitze ja heute, ich will nicht sagen leider, aber einfach, ich sitze mittlerweile mehr im Büro und bekomme da weniger Staub mit, aber wenn es mal so Tage gibt, wo ich auch mal oben was arbeite, merke ich einfach, die ganzen Nebenhöhlen sind zu, die ganze Nase ist zu und man merkt einfach, dass ich glaube tatsächlich als klassischer Schreiner tagelang im Unternehmen nicht mehr richtig arbeiten könnte aufgrund der Allergie, genau, oder müsste halt eine Maske tragen, ja. Es ist ein bisschen nach und nach so ein schleichender Prozess gewesen. Vielleicht ist es auch was, wo eventuell über die Gräser natürlich was da war und durch ein Holz irgendwie dann reagiert hat. Aber es ist tatsächlich so, dass ich habe da tatsächlich Probleme mit. Ja.
Krass, also ich musste irgendwie ein bisschen schmunzeln, als ich das mitgekriegt habe und dachte mir, okay, das ist aber ein sehr großer Funfact.
Richtig.
Aber krass, aber das ist jetzt, du kannst jetzt trotzdem so ein bisschen arbeiten, aber wenn du jetzt schon sehr intensiv in der Halle stehst zum Beispiel, dann sagst du, okay, ich muss jetzt raus.
Ja, genau. Es ist ja natürlich so, dass wir im Schreinerhandwerk alles Absaugungen betreiben und jedes Handgerät ist abgesaugt, jede Großmaschine wird abgesaugt. Und natürlich, um was es am Ende geht, ist, wenn ich, sag ich mal, irgendwie schleife mit einer Handmaschine, mit einem Schleifer und keinen Staubsaugerbeutel dran habe oder ich habe keine direkte Absaugung am Gerät und dann habe ich einfach einen wahnsinnig feinen Staub und da reagiere ich halt einfach. Und klar, es ist nicht so, dass ich nichts mehr machen kann und dass ich irgendwie dann rot anlaufe und umfall, aber man merkt halt einfach, die Nase wird zu und genau, es ist, ja.
Du hast gesagt, du machst nicht ganz mehr so viel in der Schreinerei, im Beruf selbst. Aber wenn du was in dem Beruf machst, also als Schreiner, was genau macht dir denn am meisten Spaß?
Es klingt mittlerweile ganz interessant, aber ich glaube, am meisten Spaß macht mir, wenn ich irgendwie eine Baustelle mit jemandem habe und in Anführungszeichen so ein bisschen und nicht mal unbedingt der Kapo sein muss, ja, sondern einfach so ein bisschen vor mich her arbeiten kann. Ich höre mittlerweile auch wenn es Mitarbeiter sind, gerne auf Anweisungen, sage, hey, mach mal das oder mach mal jenes. Hey, helft da gerne als helfende Hand, gehe ich mit. Und was mir wahnsinnig Spaß macht im Büro, also ich selbst natürlich im Büro mache ich natürlich die ganzen bürokratischen Geschichten, was natürlich täglich anfällt. Es ist ja aber auch so, ich bin ja bei uns dann noch für den Vertrieb zuständig. Mhm. Und beispielsweise, wo ich wahnsinnig Freude dran habe und wo natürlich auch das Schreiner-Know-how extrem wichtig ist, ist einfach, ich plane sehr gerne Küchen. Also Küchen ist wo ich Spaß dran habe, wo man einfach mal ein bisschen ein schönes Projekt hat und einen schönen Vorher-Nachher-Effekt sieht. Und das ist beispielsweise was ich total gerne auch mache oder auch den ganzen Vertrieb vom Altholz-Angebot erstellen, mit den Kunden telefonieren. Also das heißt, ich bin zwar aus dem tatsächlichen klassischen Schreinergeschäft an der Säge stehen und Auto beladen und irgendwas vor Ort montieren raus, aber ich habe ja immer noch durch den Vertrieb, durch die Tätigkeiten immer noch natürlich hier ein bisschen Kontakt zum Holz, zu den Schreinern und genau, ja.
Was macht den Beruf als Schreiner so besonders?
Also die Frage habe ich mich tatsächlich auch die Tage erst mit einer Praktikantin unterhalten, wo wir auch drüber gesprochen haben, was ist eigentlich das Tolle am Schreinerhandwerk? Und ich finde es toll am Schreinerhandwerk, wir haben natürlich eine wahnsinnige Kreativität. Ja, was heißt aber Kreativität? Ich meine, Glotten, am Ende ein Elektriker hat eine Linie, wie er halt am Ende eine Steckdose an die Wand zu schrauben hat. Wir kommen vielleicht zu dem Ziel auf drei Wegen. Ja, und schlussendlich gibt natürlich aber auch der Kunde vor, was er haben möchte. Also wir können uns ja auch nicht total kreativ ausleben und können das so machen, wie wir da Bock drauf haben. Sondern das, was einfach cool ist beim Schreinerhandwerk, du kommst mit wahnsinnig vielen Materialien in Kontakt, ob es Leder ist, ob es Stoff ist, ob es Glas ist, Kunststoff. Also du hast einfach einen extremen Materialmix, was es einfach total spannend in den ganzen Projekten macht. Und einfach auch dieses Handwerkliche, du hast die Möglichkeit, mit modernsten Maschinen zu arbeiten, hast aber auch die Möglichkeit, ich sag mal, mit einem Handhobel und noch einem mit einem Schraubenzieher irgendwo eine Schraube reinzudrehen. Ja, sondern du hast halt wirklich einen technisch totalen Mix, ja. Bist natürlich auch in der handwerklichen Kunst irgendwie noch drin, ja, und dann hast du einfach die Möglichkeit, mit den Händen was zu schaffen. Und irgendwie da die Kombination, finde ich, macht einfach ein Schreinerhandwerk wahnsinnig lebhaft. Und dann muss man natürlich auch sagen, man kann auch sehr, sehr viel für sich selbst machen. Ne? Also wenn ich jetzt hier die Mitarbeiter sehe oder auch die Praktikantin gesehen hat, die hat dann auch große Augen bekommen, hey, ich bräuchte einen neuen Schrank oder ich bräuchte ein neues Bett oder wie auch immer. Du hast halt die Möglichkeiten, ist die aus Holz sehr, sehr viel selbst zu bauen. Und das ist natürlich cool, ja.
Du sagtest gerade Praktikantin, da gehe ich mal kurz drauf ein. Habt ihr denn viele Frauen bei euch, beziehungsweise kommen dann viele Frauen zu euch?
Ja, ich habe jetzt leider keine Zahlen mehr im Kopf, aber letztes Jahr, also wir haben tatsächlich, ich glaube letztes Jahr so um die 20 Praktikanten oder sowas gehabt, Praktikantinnen und Praktikantinnen und tatsächlich von bis, also von Schulpraktikas, wo sie sagen, hey, ich muss jetzt hier mal 2 Wochen was machen, wie jetzt vor kurzem Freiwillige, die einfach gesagt haben, ich habe mir nach dem Abi einfach ein Jahr freigenommen und will verschiedenste Handwerksberufe lernen, aber auch von Leuten, die sagen, ich muss beispielsweise bei der FHWS, wenn man auf der Fachhochschule studiert, muss man, wenn man Architektur studiert, braucht man so eine Art Praktikum, so ein Langzeitpraktikum, die kommen, mal 3-4 Monate irgendwo arbeiten. Genau, also wir haben tatsächlich ein großes Spektrum an Praktikanten und Praktikantinnen und das ist super cool und wir werden sehr, sehr gerne hergenommen als Betrieb. Und es ist auch so ein bisschen bekannt dafür, dass wir, ich glaube, dass wir den jungen Leuten schon was Cooles bieten können, auch einen coolen Einblick bieten können, was eigentlich das Schreinerhandwerk am Ende des Tages ausmacht. Ja.
Aber das klingt jetzt schon, würde ich sagen, dass das Handwerk durch euch ein gutes Image hat. Hin und wieder hörst du da, also ich kenne das selbst aus meiner Schulzeit, wo mache ich denn jetzt ein Praktikum? Und dann kam das eigentlich gar nicht in Frage, ins Handwerk zu gehen. Also da kommen tatsächlich aktiv auch jüngere Leute zu euch und sagen, hey, ich habe Bock, was im Handwerk zu sehen und möchte auch was lernen.
Ja, wir sind, also ich finde einfach, das haben wir uns alle hier, ob es jetzt die Mitarbeiter oder wir in der Geschäftsführung sind, einfach ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das Handwerk einfach zu gestalten, zu leben und einfach weiterzugeben. Und wir bieten ja unter anderem auch Schreinerkurse an. Das war jetzt, sag ich mal, wir verkaufen Schreinerkurse, ein Tag-Event. Und wir haben aber festgestellt, dass die Leute Spaß haben, einfach mal was in der Werkstatt zu erleben. Mhm. Und wir sind aber auch in der Nachwuchsförderung wahnsinnig aktiv hier. Wir sind ja nicht bei euch an der Handwerkskammer in Dortmund, sondern bei uns hier in Würzburg und machen da ja auch den Machertag und sind an verschiedensten, eigentlich bei jedem, wo man irgendwie ums Thema Nachwuchs geht, heben wir ganz gern die Hand und sagen, wir sind dabei, wir helfen, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist. Und ich finde, die Ausbildung muss unterstützt werden. Deshalb haben wir jetzt auch insgesamt, jetzt startet bei uns jetzt am 2. September wieder das neue Ausbildungsjahr. Und insgesamt haben wir jetzt 3 Azubinen bei uns, eine Azubine und 2 Azubis. Und super cool. Und man muss einfach was machen. Und ich finde, ja, Praktikas zum Geben oder beziehungsweise auch Praktikanten anzunehmen, finde ich einfach für beide Seiten extrem charmant. Man lernt das Handwerk kennen, man lernt die Leute kennen. Wir sagen auch, bevor jemand bei uns anfängt zu arbeiten, wir bestehen auch wirklich auf eine Woche Probezeit oder Probewoche, sage ich mal, so eine Art Praktikumwoche. Oder wenn jemand bei uns auch eine Ausbildung macht und möchten einfach wirklich nicht nur, was am Ende auf dem Schulzeugnis steht, sondern einfach wissen, wie kann der oder diejenige wirklich mit den Händen arbeiten, genau.
Cool, also sehr, sehr schön, dass ihr euch auch so einsetzt, auch bei den Kollegen in Würzburg in der Kammer. Wir brauchen noch mehr solche Betriebe und vielleicht hört ja auch gerade der ein oder andere Betrieb zu und sagt, boah, das ist ein cooles Beispiel, ich habe auch Bock. Ihr könnt euch jederzeit gerne bei uns in der Handwerkskammer Dortmund melden und wir freuen uns über jeden, der Bock hat, dem Nachwuchs zu zeigen, dass Handwerk einfach cool ist.
Richtig.
Wir haben jetzt so ein bisschen, du hast halt durchscheinen lassen, ne, dass du selbstständig bist, auch mit, ja, gar nicht mal alleine selbstständig auch, ne? Also es gibt Charakterholz und es gibt auch Mr. Timber, hab ich so gehört. Magst du denn erklären, was, wie und wie kam es zu allem?
Ja, der Start ist hat damit begonnen, dass ich in der Ausbildung am Tegernsee damals sehr, sehr viel mit Altholz gearbeitet habe. Dann bin ich in die Meisterschule gegangen und das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich während der Meisterschule schon angefangen habe, so ein bisschen an dem Geschäftsmodell zu fallen. Und mir ist dann aufgefallen, hier in Würzburg hat man gar nicht so richtig die Wertschätzung für das alte Holz. Und die ganzen alten Scheunen, die abgerissen werden, die werden verbrannt oder die werden irgendwie eingelagert und wird dann am nächsten Osterfeuer verbrannt oder wie auch immer. So, und dann bin ich hingegangen, habe gesagt, nee, da irgendwie muss man was machen. Wir am Tegernsee haben das teuer aufgekauft, haben das teuer verarbeitet, genau, dann bin ich hingegangen, ersten Lagerplatz gemietet, habe das dann angefangen und ja, und irgendwie ist dann daraus aber mehr geworden. Ich habe es dann bei eBay Kleinanzeigen so ein bisschen verkauft. Irgendwann ging das, hat das auch, sag ich mal, einen Rahmen gesprengt. Dann habe ich es halt das erste Gewerbe angemeldet und die erste Firma, also die Firma an sich, ist die Charakterholz GmbH. Mhm. Und ich war schon immer ein Fan davon, irgendwie Marken zu bilden. Also Charakterholz, wenn man das hört, Charakterholz, da kannst du ja wirklich alles drunter machen. Du könntest eine Zimmerei, du könntest eine Schreinerei, du könntest einen Holzhandel, du könntest wirklich unter Charakterholz kannst du ja alles laufen lassen, was irgendwie mit dem Thema Holz zusammen. Und das war mir wahnsinnig wichtig, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht irgendwie, ich sag mal jetzt hier, die Altholzfirma heißen und dann wirklich nur auf Altholz mich spezialisiert haben im Firmennamen, sondern mir war es schon immer wichtig, einen Firmennamen zu wählen, der bestmöglich breit gefächert ist, um möglichst viele Individualisierungen beziehungsweise Trends auch mitzunehmen. So, und dann war halt die erste Marke, die wir gegründet haben, war Mr. Timber. Mr. Timber, Altholz mit Charakter. Mhm. Und genau, das war so ein bisschen die Idee, wie ich damals das Altholz gekauft hatte, dann auf den Lagerplatz gesetzt hatte, sind nur Leute aus dem Umkreis gekommen. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht gehabt, hey, es gibt Leute, die fahren teilweise 2-3 Stunden hierher, ist dann immer mehr geworden. Und irgendwie habe ich gesagt, warum verpacke ich das nicht in Karton, mache eine Art Produkt draus und versende es europaweit. Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich damit angefangen und habe eigentlich Pionierarbeit geleistet in dem Bereich, einfach mal einen Holzbalken in den Karton zu stecken und europaweit zu versenden. Viele haben mich am Anfang blöd angeguckt. wir haben es durchgezogen und das funktioniert bis heute. Mhm. Ja, und dann haben die Leute gesehen, Mr. Timber, es gab einen Online-Shop, wir haben auf eBay, auf Etsy, Amazon, was da alles so gibt, verkauft und irgendwie sind die immer wieder auf den Titel Handwerksmeister, weil das halt bei mir drin stand, sind die halt drüber gestolpert und dann kamen die ersten Anfragen, ich brauche einen Tisch, ich brauche ein Bett, ich brauche hier was, ich brauche da was, könntest du nicht mal. So, und ich hatte aber halt nur eine Lagerhalle, ich hatte halt das Produktsortiment zwischenzeitlich über einen Zulieferer eingekauft und dann ist so ein bisschen die Idee entstanden, mehr draus zu machen. Dann habe ich auch 2 Geschäftspartner dazu bekommen, das war so 2020, also knapp 2 Jahre nach dem Start und dann ging es los und genau, und dann haben wir angefangen in einer weiteren Schreinerei immer wieder kleine Möbelserien zu fertigen, kleine Möbel, kleine Innenausbauten etc. zu machen. ja, bis es hin dann so ging, dass wir, ich glaube, dann Mitte oder Anfang 2020 tatsächlich eine eigene Schreinerei gemietet haben, haben Maschinen gekauft und haben gesagt, so, und jetzt machen wir auch noch Altholz in der Schreinerei, also ich sag mal so die Altholzschreinerei. Ja, und daraus ist dann aber auch geworden, dass wir im Altholzsegment natürlich im sehr hochpreisigen Segment tätig sind. Und dann ist so ein bisschen die, ist es raus geworden, dass wir bei Leuten unterwegs waren und dann haben wir, ich sag mal, jetzt die eine Wandverkleidung gemacht und dann hört man, ja, die bauen gerade um und es sind noch Zimmertüren zu machen, es ist noch Fußböden zu machen oder. Und dann war es irgendwo, wo wir gesagt haben, hey, wir können das eigentlich. Wir sind Schreinermeister, wir sind alles Fachleute, wir könnten dir das auch anbieten, nur es steht halt nicht auf unserer Visitenkarte. Genau, und daraus ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich noch eine Marke für ganz klassische, stinknormale Schreinerei. Und deshalb gibt es jetzt die Marke Charakterholz. Wir schaffen Räume. Und diese Marke sind wir kurz vorm Launchen. Da haben wir jetzt einen Produktkatalog, also einen Lookbook gemacht mit den letzten Referenzen. Jetzt gibt es einen Instagram-Account, LinkedIn-Account und auch bald eine Webseite, die jetzt fix und fertig ist. Und genau, und da bieten wir sozusagen unter der Charakterholz GmbH, also unter der Firma, bieten wir neben Mr. Timber eben jetzt halt auch die zweite Marke für wirklich ganz normale, klassische Schreinereiarbeiten an.
Okay, also haben wir jetzt auch noch ganz, ganz, ganz heißen...
News, richtig.
Ja, heiße News bekommen. Oh, cool. Ja, sehr, sehr spannend. Du hast gerade gesagt, ihr habt unter anderem auch 2020 mitgenommen, so ein bisschen mit Gründung oder richtig Start. Wir wissen alle, was 2020 los war.
Ja.
Hat euch das da irgendwie mit Corona, ist euch das irgendwie in die Quere gekommen oder konntet ihr dann trotzdem bei euch so ein bisschen werkeln, dies, das machen und das hat alles geklappt oder hattet ihr da auch Probleme?
Also ich muss tatsächlich sagen, war natürlich nicht schön, was da war, aber für uns hat es wahnsinnig in die Karten gespielt. Also dadurch, dass wir natürlich halt einen Online-Versand hatten und was haben die Leute gemacht? Die saßen zu Hause, die haben das Geld nicht zum Reisen ausgegeben, die konnten nicht in den Baumarkt oder dann erst später und was haben sie gemacht? Im Internet Baumaterial bestellt und haben sich das eigene Zuhause umgebaut. Und wir sind da Rekordumsätze gefahren in den Jahren und es war so, dass wir natürlich, also es war Wahnsinn, was wir da verkauft haben, was wir da gemacht haben, was wir gerödelt haben. Natürlich mit einer wesentlich kleineren Mannbesatzung wie heute, aber es hat der Markt gewollt und wir haben geliefert. Ja. Und das war tatsächlich für uns, war Corona eher ein Zugewinn, geschäftlich gesehen, wie tatsächlich, also mein, wenn ich mir überlege, andere Handwerksberufe wie die Friseurhandwerk, die hatten ein Berufsverbot, die durften nicht. Ja. Ja. Und wir standen immer noch in der Lagerhalle bis nachts, haben Pakete gepackt und haben das Zeug versendet und gemacht und getan. Ja. Und
Krass. Du hast gerade gesagt, euer Team war damals kleiner als jetzt. Wie groß seid ihr jetzt mittlerweile?
Jetzt sind wir, wenn jetzt die neuen Azubis und Azubinen da sind, insgesamt 12 Leute, genau. Ja,
so 12. Schön. Du hast gerade schon ein bisschen was ausgeplaudert, eure weiteren Ziele. Habt ihr da noch irgendwas, was du noch ausplaudern könntest?
Ja, also es ist so, dass wir mit der Gründung von der neuen Marke zielen wir nochmal auf einen ganz neuen Markt ab. Mhm. Also sprich die klassische Schreinerei. Und da brauchen wir natürlich auch einen größeren Maschinenpark, mehr Platz und auch mehr Manpower. Ja, wir sind seit längerem dran an einem Neubauprojekt und wollen uns mit der Schreinerei auch vergrößern. Haben leider so das ein oder andere Naturschutzthema auf dem Tisch liegen. Und ob es die Umsiedlung von Eidechsen ist oder die Umsiedlung von Fledermäusen, wo wir seit Jahren ein bisschen hier kämpfen und uns auch hier die Handwerkskammer in Würzburg sehr gut unterstützt. Mhm. Auch für sowas ist ja die Handwerkskammer dann ein guter Ansprechpartner, wenn es so Probleme gibt in der Region. Ja, also wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch unsere Baugenehmigung bekommen im Jahre 24. Wir haben im Jahre Ende 21 gekauft und also es ist tatsächlich ja sehr, sehr schade, aber wenn das tatsächlich dann kommt, dann ist tatsächlich so ein bisschen das Ziel erreicht. Unser Ziel war so einen schönen, großen Neubau mit einer modernen Schreinerei und dann eben die zwei Marken zu verwalten und dann einfach hochwertigen Innenausbau anzubieten und das tatsächlich in der kompletten Dachregion oder europaweit. Also wir scheuen uns auch nicht vor Grenzen oder von Entfernungen. Genau, also das, wo der Kunde uns benötigt, da fahren wir hin und machen es.
Wir wünschen euch auf jeden Fall dafür sehr viel Erfolg und drücken die Daumen, dass das jetzt ganz schnell umgesetzt werden kann. Wie kam es dazu, du hast es gerade vorhin auch schon mal angerissen, dass ihr so Kurse macht?
Ja, genau. Das war ganz am Anfang neben dem Altholz mal so ein bisschen ein Thema. Da gab es witzigerweise in der Nähe von Dortmund auch ein Unternehmen, was sich so ein bisschen, ja, so einen Schreinerkurse aufgebaut hat und so ein bisschen so ein Franchise-Konzept da draus machen wollte. Genau, und unter denen haben wir es mal versucht, es hat aber nicht so richtig funktioniert. Und unterm Strich haben wir es dann auch mit deren Marke wieder eingestampft und haben aber gesagt, für uns führen es weiter. Und jetzt gibt es, weiß ich gar nicht genau, so 4 bis 8 Kursdaten im Jahr, meine ich, die fixe Kurse sind, wo man sie buchen kann, Tickets kaufen kann und dann einfach einen Tag in der Werkstatt verbringt. Dann bieten wir aber auch die Möglichkeiten für Privatkurse, für Geburtstage, für Junggesellenabschiede oder, wenn es halt bei uns zeitlich reinpasst, auch mal einen Tag in der Werkstatt zu verbringen und genau.
Wird es angenommen? Also haben die Leute Bock drauf?
Ja, tatsächlich. Also es ist am Anfang habe ich tatsächlich gedacht, dass es noch mehr ein eigenes Standbein werden kann. Es ist aber natürlich, also ganz am Anfang, wie ich damals gegründet habe, hatte ich auch eine extra Räumlichkeiten dafür. Es ist aber halt einfach, ja, ich sag mal 100, 150 Quadratmeter Halle vorzuhalten, nur für alle 2-3 Wochenenden samstags mal irgendwas, ist einfach kostentechnisch eine Katastrophe. Und mittlerweile ist es so, dass wir es halt bei uns in der wirklichen Schreinerei machen, was die Leute aber auch schätzen, weil sie es cool finden, wirklich in der Profischreinerei, da wo täglich gearbeitet wird, zwischen großen Maschinen ihr eigenes Stück zu bauen. Problem ist aber einfach nur, dass wenn halt die Kurse sind und wir gerade ein größeres Projekt in der Werkstatt haben, es muss halt alles weggeräumt werden, es muss gut verpackt werden und es ist halt logistisch für uns im Aufwand, im Vorhinein, aber auch im Nachhinein alles wieder zurückzubauen schon sehr, sehr groß und deshalb ist es so, wir versuchen, also die Anfragen sind da, wir versuchen auch jeder Anfrage irgendwie nachzugehen, aber wir können auch nicht mehr alles machen. Also wenn jetzt irgendwie einer kommt und sagt, ich will Donnerstagmittag ab 12 Uhr bei dir einen Kurs machen, das geht nicht, sondern wir beschränken uns wirklich auf die Samstage, ab und zu mal einen Freitagnachmittag und genau, aber angenommen und die Nachfrage ist schon da, genau so, das passt für uns, sage ich mal, ja.
Oh, spannende Idee, also ja, stelle ich mir auch witzig vor, ne, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, dass es dann sowas gibt wie bei euch, dass man da mal so reinschnuppern kann, finde ich ganz spannend.
Ja, aber dann dazu noch eine Frage an dich, was meinst du, wer ist denn der typische Kunde? Also wer ist der typische Kunde, der die Schreinerkurse besucht? Also ist das, meinst du, eher der Heimwerker, der Handwerker, sind es Männer, sind es Frauen, sind es, also, weil das, finde ich, ist immer die interessantere Frage, wer besucht uns?
Also, weil du ja so JGA so ein bisschen auch angesprochen hast, hätte ich jetzt gesagt, so eine Männertruppe, die immer Bock hat, da ein bisschen was zu machen und vielleicht auch mal so eine Frauenrunde. Also, ich zum Beispiel hätte privat total Bock drauf, also ich würde mir da sowas mal gerne angucken.
Genau, also der Frauenanteil ist sehr, sehr hoch, tatsächlich auch oft ohne Mann, dass sie sagen, hey, ich will bewusst mal was Eigenes machen, was Eigenes werkeln. Dann ist es aber auch so, man vermutet immer, dass es viele Leute gibt, die wahnsinnig viel Vorerfahrung haben und die einfach, sag ich mal, das Know-how aufbessern wollen. Das stimmt aber auch nicht, sondern viele, oft auch wirklich hochstudierte Akademiker, die einfach sagen, hey, schieb den ganzen Tag von links nach rechts nur irgendwelche Akten und jetzt will ich einfach mal sehen, wie man halt einfach hier was baut oder ein Möbelstück errichtet und genau, und das ist tatsächlich, also die Zielgruppe, wie viele immer vermuten, Schreinerkurse, es klingt ja immer so, ich sag mal, hey, ich lerne was in der Werkstatt, nee, sondern es ist der weibliche Anteil sehr, sehr hoch und dann wirklich weit und hoch studiert, die wenig mit der Materie Handwerk im Gesamten zu tun haben. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Ja.
Schön, dass es halt sowas gibt, ne? Dass man sagt, okay, weißt du was, ich hocke den ganzen Tag am Tisch und würde mal gerne wissen, wie du überhaupt erstellt worden ist eigentlich. Ne?
Richtig, richtig.
Du hattest gesagt, bei euch spielt Altholz eine wahnsinnig große Rolle. Deswegen kommen wir jetzt so ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit, weil was ist eigentlich nachhaltiger als mit Altholz, was ja schon mal irgendwie verwendet worden ist, zu arbeiten? Wie groß ist die Rolle von Nachhaltigkeit generell bei euch im Betrieb?
Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein ständiger Dauerbegleiter. Ich glaube nicht, dass man Nachhaltigkeit irgendwie zu 100% irgendwann erreicht hat und sagt, und jetzt ist gut, sondern es ist ja immer ein Prozess, den man weiterentwickelt. Und klar, wir sind mit dem Altholz sind wir natürlich im Nachhaltigkeitsbereich drin und das, was wir betreiben, ist Recycling, das ist nachhaltig. Wir lassen alte Gebäude abtragen, nehmen das Holz, verarbeiten es auf, recyceln es, bearbeiten es und dann wird es wieder verbaut. Also hey, was gibt's Nachhaltigeres? Mhm. Und deshalb gibt es ja auch diesen Slogan, der stimmt zwar nicht mehr ganz, aber für Mr. Timber stimmt er. Für Mr. Timber wird kein Baum mehr gefällt, weil wir alles eben halt an Holz hernehmen. Also wir müssen für Mr. Timber, für den Onlineshop und für die Marke brauchen wir kein weiteres Holz. Klar, für die Moderne, für Charakterholz, für die Schreinerei natürlich da schon. Aber für Mr. Timber muss kein Baum mehr gefällt werden, sondern wir nehmen das bestehende Holz. Das ist natürlich super, super nachhaltig. Und dann versuchen wir auch einfach so ein bisschen in der Firma an sich mit der Nachhaltigkeit umzugehen, sei es die Mülltrennung, was ja bei vielen schon ein Thema ist, sei es aber auch durch Online-Bestellungen, sei es bei Zulieferern, hat man einfach viel per Kartonage und Kartonagenmüll. Das haben wir immer wieder weggeschmissen. Mittlerweile haben wir uns für einen Online-Shop, weil wir natürlich auch die Möglichkeiten haben, zu verpacken. Wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, komplett nachhaltig zu verpacken, plastikfrei auch zu verpacken. Haben wir uns so eine Schreddermaschine gekauft und schreddern sozusagen unser eigenes Verpackungsmaterial, das Polstermaterial. Klar, komplett ohne Plastik geht's leider im Versand auch nicht. Also ob es jetzt die Stretchfolie ist, die dann größere Paletten trocken hält, sowas, da gibt es halt, also zumindest uns nicht bekannt, auf dem Markt keine richtig gescheite Lösung. Und auch Papierklebeband verwenden wir. Wir versuchen auch Papiertüten zu verwenden, wo wir dann Zubehörmaterial verpacken. Also wir versuchen einfach schon, ja, das Thema Nachhaltigkeit und so ein bisschen so, hey, wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Und klar, sicherlich, es gibt Möglichkeiten, wo wir noch mehr machen können mit einer PV-Anlage. Problem ist aber, es ist halt nicht unser eigenes Gebäude hier, sondern es ist ein Mietobjekt. Wir sind da nicht perfekt, aber wir versuchen auch, unser eigenes Holzabschnitte zu verheizen und versuchen da wieder kein weiteres irgendwie, keine fossilen Brennstoffe etc. zu benötigen und versuchen einfach das, was in unseren Möglichkeiten steht, bestmöglich umzusetzen.
Ja, ist ja auch richtig. Sollten halt alle machen, ne? Aber wie du sagst, ne, keiner ist perfekt, aber ihr macht halt trotzdem irgendwie was und ihr versucht es halt. Und der Versuch ist halt wichtig, dass man was macht.
Richtig.
Altholz, wie kann man sich das denn vorstellen? Also ruft da jetzt, keine Ahnung, morgen jemand an und sagt, weißt du was, ich reiß die Scheune morgen ab, Bock auf das Holz? Oder habt ihr da schon, klar, eure Kontakte überall irgendwie? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt ihr am Ende des Tages an das Altholz?
Ja, deine Vermutung liegt richtig. Also so laufen tatsächlich Telefonate ab. Wo man dazu sagen muss, darauf sind wir gar nicht mehr so richtig heiß. Ne? Also das Problem ist einfach, es gibt viele, die anrufen und sagen, hey, ich habe da eine Scheune stehen, ich habe gesehen, was ihr macht, ich habe eure Preise gesehen, boah, super, wenn am besten reißt ihr mir noch ab, danach werde ich ja reich. Nee, das ist nicht so, bis der Balk natürlich so im Online-Shop ist, bis der so perfekt ist, ist natürlich auch ein langer, langer Weg, ist sehr viel Arbeit hinten dran. Aber das ist tatsächlich so oft der Weg. Wir sind aber da gar nicht mehr so heiß drauf, das von Privatpersonen oder von Einzelprivatpersonen einzukaufen, weil am Ende ist es halt, kaufen wir, bei uns spricht man von Kubikmetern, kauft man dann 3-4 Kubik irgendwo mal ein und zieht sie halt irgendwo her. Ja, das ist natürlich immer sehr mühselig. Wir wissen nicht, welche Qualität, dann immer unterschiedliche Qualitäten. Das ist natürlich schwierig. Was wir haben Zulieferer, die sich darauf spezialisiert haben, alte Gebäude abzutragen, die sich spezialisiert haben, das Holz teilweise auch für uns nochmal aufzubereiten und zu bearbeiten. Und bei denen bedienen wir uns einfach, ich sag mal, am Sortiment oder haben halt mit denen über die Jahre hinweg ein Sortiment entwickelt, nach unseren Qualitätsstufen, nach unseren Sortierungen. Und das ist das, wie wir eigentlich Material bestellen. Aber es ist auch so, ich kann nicht jeden Tag bei dem Zulieferer anrufen und sagen, hey, ich brauche Material XY, sondern der sagt dann auch, vielleicht habe ich gerade nichts auf dem Hof, vielleicht kriege ich erst einen Abriss wieder rein. Er ruft mich öfters auch an und sagt, ich habe da gerade was Tolles, meinst du nicht, dass du es haben willst, brauchst du das? Also das ist natürlich auch wieder so der Faktor, ich kann nicht wie ein klassischer Schreiner beim Großhändler anrufen und sagen, ich brauche für Projektkommission XY die und die Platte und die 3 Massivholzbohlen bitte liefern. Nein, sondern wir müssen uns tatsächlich das bedienen, was der Markt gerade hergibt, genau.
Wie ist das denn, wenn ihr zum Beispiel so ein Großprojekt wie auf Ibiza habt? Also sagt ihr dem Kunden, okay, wir haben das und das, das Holz gerade da, wir können hier das und das draus machen? Oder sagt er dann gezielt, ich möchte Sorte XY und ihr sagt, naja, sorry, vielleicht irgendwie in 2-3 Jahren?
Ja, also vielleicht hat sich das jetzt gerade sehr hochtrabend angehört. Es ist natürlich schon so, dass wir immer ein großes Sortiment an Lagermöglichkeiten vorhaben oder vorliegend haben. Und dass wir schon versuchen, über die Jahre hinweg mit unserer Erfahrung das Bestmögliche auch dem Kunden so anzubieten, beziehungsweise mit dem auch dann in die Arbeit zu gehen und zu sagen, hey, das würden wir anders lösen, das würden wir so lösen. Und ja, das ist natürlich, wir gucken da halt schon drauf, dass wir unser Sortiment, das, was wir immer wieder gut herbekommen, dass wir verbauen bekommen. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo der Kunde einen Wunsch hat, wo wir sagen, boah, lieber Kunde, da habe ich gerade keinen Balken, da habe ich gerade kein Holz auf Lager. Ich kann mich umhören, ich kann gucken, ich kann schauen, dass die nächsten Abrisse reinkommen. Versprechen kann ich es dir aber nicht, ob es in 3 Jahren oder erst im halben Jahr wird. Dann ist es aber oft so, dass der Kunde ein gezieltes, ich sag mal in Anführungszeichen, Problem hat, was gelöst werden muss. Der hat irgendwie eine offene Stelle im Haus, wie ein Stahlträger, der verkleidet werden muss und er will unbedingt jetzt die Wandverkleidung. Und dann können wir ihn mit anderen Produkten meistens irgendwie überreden. Aber es gab natürlich auch schon die Fälle, wo einer gesagt hat, nein, ich will dir genau das haben und ich bin bereit zu warten, ja.
Du sagtest vorhin, ihr fahrt auch gerne mal halt über die Grenzen hinaus, auch mit der Lieferung. Also wenn jetzt zum Beispiel aus unserem Teil aus Deutschland jetzt jemand hört, ihr würdet jetzt auch komplett Deutschland beliefern und europaweit sogar auch beliefern.
Genau, also wir haben da Arbeit mit Spedition zusammen, also Paketversand arbeiten wir für den klassischen Online-Shop und dann mit Speditionen und können eigentlich deutschlandweit Stückgut bis 2,80 Meter gut abwickeln. Oder ich sag mal in der kompletten Dachregion. Dachregion sind so die verhandelten Verträge und dann nach Frankreich, nach Belgien, rüber nach Polen, Kroatien etc. Da müsste man halt dann nochmal mit Spedition sprechen, aber grundsätzlich ist das kein Thema. Wir haben neulich mal eine Anfrage abgelehnt, die ist aus Tel Aviv gekommen, da ich gesagt, nee, also weiß ich nicht, also da muss ich jetzt kein Altholz hinschicken, ja. Das war jetzt auch keine nennenswerten Beträge, wo ich gesagt habe, es ist irgendwie interessant, sondern das ist halt einfach was, wo ich dem Kunden sagen muss, also ich müsste jetzt da irgendwie 8 Stunden lang Recherchearbeit, bis ich da den Balken bei dir drüben habe, investieren. Das bezahlst du mir nicht bei dem Einkaufswert, macht keinen Sinn, ja. Genau, aber sonst ist es tatsächlich so, wir versenden bei Mr. Timber alles über die Online-Anfrage. Das heißt, er hat ein konkretes Projekt, dann wird telefoniert, dann wird Mails, auch wirklich viel, auch nur per Mail, also oft kenne ich die Kunden gar nicht. Genau, und dann erstellen wir die Auftragsbestätigung, Rechnung, der Kunde zahlt meistens per Vorkasse und dann ist es so, dass wir die ganze Geschichte fertigen und versenden es dann Deutschland bzw. europaweit auf Palette, genau.
Ja, also vielleicht will ja der ein oder andere Zuhörer auch mal ein bisschen stöbern. Wir verlinken euch alle wichtigen Links natürlich wie immer in den Shownotes. Dann schaut doch gerne mal vorbei bei Tim. Nachhaltigkeit hatten wir jetzt gerade natürlich drüber gesprochen, ne? Altholz ist bei euch ein großes Thema, ne? Nachhaltigkeit hat aber noch darüber hinaus viele weitere Facetten, was auch das Team angeht, Mitarbeiter und sowas. Was ist euch dabei noch wichtig?
Ja, also ein Team-Spirit ist wahnsinnig wichtig und auch ein gemeinsames Team. Wir sind ein sehr junges Team, also wir haben ein Durchschnittsalter von 27 und das ist natürlich sehr, sehr jung. Und ja, im Team, wir machen viel, wir versuchen die Laune gut zu halten, ob es mittags beim Mittagessen ist. Also beispielsweise bieten wir unseren Leuten warmes Mittagessen mittags an. Das heißt, wir bezuschussen das Mittagessen, so eine Art Betriebskantine in Anführungszeichen. Wir haben einen Anbieter sitzen, der das für uns herrichtet, wo wir immer 18 bis 20 Gerichte haben. Das ist so ein Thema. Wir schauen aber auch, dass ich sag mal, dass irgendwie das ein oder andere Team-Event stattfindet, Art Weiterbildung stattfindet, auch in dem Thema Neubau. Wir sind mit den Mitarbeitern, sind wir nach Österreich gefahren, haben uns Maschinenhersteller angeschaut und versuchen auch da die Mitarbeiter mitzunehmen und schauen einfach, genau, dass man bestmöglich, das, was in unseren Möglichkeiten steht im Handwerk, einfach auch das Team zu integrieren und und schauen, dass wir zu einer positiven Betriebsstimmung hier zusorgen. Beispielsweise auch das Arbeitszeitmodell. Wir haben keine festen Arbeitszeiten in dem Sinne, wo man sagt, um 7 Uhr geht's los bis abends 17 Uhr, sondern wir haben das so ein bisschen flexibel gestaltet. Das ist auch ein großer Pluspunkt. Also wir sagen so ein bisschen die offenen Arbeitszeiten können, sage ich mal, so bis 8.30 Uhr. Das heißt, wenn früh ein Mitarbeiter aufsteht und sagt, irgendwie brauche ich gerade einen zweiten Kaffee, und bevor ich mir ins Auto zwänge und fahre auf die Arbeit und bin irgendwie die erste Stunde schlecht gelaunt, bleibe ich halt lieber zu Hause, trinke dann Kaffee auf dem Balkon und oder gehe noch laufen oder wie auch immer und komme halt erst eine Stunde später. Und das heißt, so richtig jeden Tag, wann die Mitarbeiter kommen, könnte ich dir gar nicht sagen. Mhm. Klar, wenn Absprachen gibt, Montagen gibt etc., dann haben die natürlich da zu sein. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt gerade in der Geschäftsführung so ein bisschen diesen Ton angeben, nee, um 7 Uhr ist hier Startschuss und wenn du um 7 Uhr 2 kommst, bist du zu spät. Ja? Sondern da haben wir uns einfach irgendwie von vornherein ziemlich den Druck rausgenommen und haben gesagt, nee, das müssen wir ein bisschen flexibel gestalten.
Ja, und genau für solche Sachen wie Team Spirit und generell halt auch Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne haben wir hier in Dortmund auch den Nachhaltigkeitscheck erstellt vor 1-2 Jahren. Da können sich Unternehmen oder Betriebe können dann sagen, hey, ich bin total nachhaltig oder wir machen da voll viel, checkt mich doch gerne durch und dann kriegt ihr ein Siegel. Ich weiß allerdings noch nicht, ob der bei euch in Würzburg gelandet ist, weil wir breiten das gerade so ein bisschen in die Kammern aus. Vielleicht ist der irgendwann bei euch und das wäre ein super tolles Beispiel. Also ich kann es nicht ganz bewerten, aber das, was ich von ihr gehört habe. Ja, also Nachhaltigkeitscheck, guckt da gerne mal vorbei, liebe Betriebe, wenn ihr uns zuhört und sagt, ey, wir haben da gute Beispiele und meldet euch gerne. Wir verlinken euch alles Wichtige wie immer in den Shownotes zum Nachhaltigkeitscheck. Tim, ich traue mich eigentlich fast gar nicht zu sagen, es war es eigentlich auch schon fast. Ich habe noch 3-4 Fragen für dich, die wir eigentlich noch ganz spannend fanden, aber nicht so ganz wussten, wo wir das Ganze reinordnen sollen. Das Spiel heißt, da war noch was. Ich würde einfach mal sagen, ich starte mit der ersten Frage. Hau einfach das raus, was dir in den Sinn kommt, weil das ist immer meistens die beste Antwort. Und zwar, erste Frage. Das hast du gerade schon so ein bisschen angerissen. Du bist Schreiner. Kann man sich denn jetzt dein Zuhause komplett self-made vorstellen?
Ich sag mal so, es gibt viele Möbel, die wir selbst gebaut haben oder die ich selbst gebaut habe. Und wir versuchen natürlich auch, das Handwerk mit nach Hause zu nehmen. Aber es gibt auch, muss ich auch sagen, das ein oder andere, was ich von Ikea gekauft habe. Also gibt es auch.
Das wäre jetzt meine zweite Frage, ob du denn auch Möbel aus dem schwedischen Möbelhaus bei dir stehen hast.
Richtig. Also keine richtigen Möbel, aber ich sag mal, es gibt natürlich nicht nur, Deko-Accessoires natürlich, aber auch gewisse andere Dinge, die hätte ich sicherlich selbst fertigen können, aber stehen trotzdem bei mir, ja.
Aber dann ist man doch umso stolzer, wenn man da halt was hat, wo man sagt, das habe ich selber gebaut. Stelle ich mir ganz cool vor, wenn man das mal so sagen kann halt zu Hause. Ne? Das ist von mir.
Richtig. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja oft so der Schuster, die schlechtesten Latschen oder Leisten, wie es auch immer heißt. Und natürlich auch, mein Gott, wir machen es halt den ganzen Tag beruflich und irgendwann hat man Feierabend und klar, man kann alles selber machen, aber es kostet auch einfach alles Zeit, ne? Und das ist, glaube ich, vielen anderen Kollegen und Kollegen im Handwerk geht es da ähnlich und ja.
Die vorletzte Frage ist, auf was für ein Projekt mit Holz hättest du denn mal besonders Bock?
Boah, super spannende Frage. Dadurch, dass wir schon wirklich viel gemacht haben, ob VW-Bus-Ausbau bis hin zu, Almhütte-Ausbau, privat, Boah, schwierig. Ich glaube, dass ich, was uns noch ein bisschen fehlt, wäre irgendwie ein größeres Projekt, so eine Art Bürogebäude, ein Bürokomplex, wo man einfach verschiedene Tätigkeiten oder, also ich sag mal, nicht nur klassische Büros, sondern auch, ich sag mal, Mitarbeiterräumlichkeiten machen kann oder eine coole Terrasse oder wirklich, also ich glaube, ein Bürokomplex, sowas wird uns, glaube ich, noch fehlen, wo wir einfach verschiedenste Räumlichkeiten und verschiedenste Möglichkeiten umsetzen können, ja.
Ja, vielleicht hört dir ja gerade jemand zu und sagt, boah, das haben wir ja in Planung. Ich melde mich mal bei den Jungs.
Oder auch ein Weingut fällt mir gerade ein. Wir sitzen ja in der Weinregion hier, aber wir haben tatsächlich das ein oder andere Weingut schon mal abgegeben. Aber ich glaube, ein Weingut würde auch sehr viel Kreativität und sehr viel Spaß machen, ja.
Oh, das glaube ich, das glaube ich. Und am Ende vielleicht mal probieren.
Richtig.
Letzte Frage. Tim, wenn du einen Wunsch frei hättest fürs Handwerk, wie wäre der?
Ich glaube, dass mich sehr freuen würde, beziehungsweise ein großer Wunsch wäre, wenn das aktuelle Image, ich glaube, wir arbeiten alle sehr hart gerade dran, das komplette Handwerk, dass es dem Image besser geht. Aber ich glaube, dass das Image noch schöner wird, noch besser wird und dass man einfach eine Wertschätzung dem Handwerk gegenüber ist, weil ohne uns läuft es halt nicht.
Das nenne ich doch mal ein gutes Statement zum Abschluss. Tim, ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du dich zugeschaltet hast und ganz, ganz viel Erfolg bei dem, was ihr macht und auch natürlich viel Erfolg mit dem, was ihr noch machen wollt. Danke, dass du da warst.
Ja, auch an dich, Lina. Vielen, vielen Dank, dass ich hier heute zu Gast sein durfte. Liebe Grüße nach Dortmund und genau, danke.
Dankeschön. Liebe Grüße auch zu euch und das ganze Team. Leute, das war's von uns. Checkt auch gerne unsere Social-Media-Kanäle ab und hört gerne in unsere anderen Episoden rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Alle wichtigen Infos, alles, was wir besprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Es ist Feierabend, Leute. Ciao, macht's gut. Tim, macht's gut da hinten und liebe Leute, schönen Feierabend. Wir hören uns das nächste Mal. Ciao.
Danke, ciao.
Ende Gelände, Schicht im Schacht. Das war's mit Hör mal Handwerk für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen allen eine arbeitsame Woche. Folgt unseren Social-Media-Kanälen, abonniert den Newsletter und schaut für alles Weitere auf unserer Homepage vorbei. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Episode.